Guten Tag, ich möchte mich erstmal ganz herzlich für die Einladung hier bedanken. Mein Name ist Christina Klemm, ich bin Rechtsanwältin und bin eine der Verteidigerinnen von André H. Und meine Aufgabe ist es, Ihnen etwas über das im Moment aktuelle Ermittlungsverfahren nach 129a Strafgesetzbuch zu erzählen. In den frühen Morgenstunden des 31. Juli dieses Jahres wurden drei Personen, Florian L., Axel H. und Oliver R., in Brandenburg festgenommen, nachdem sie dabei beobachtet worden sein sollen, Brandsätze unter Militärfahrzeuge gelegt zu haben. Wenige Stunden später gab es Hausdurchsuchungen bei vier weiteren Betroffenen, unter anderem auch bei meinem Mandanten. Mein Mandant wurde im Gegensatz zu diesen anderen drei Personen dann auch festgenommen. Die drei Brandenburger, sage ich mal, und mein Mandant wurden dann, weil sie ja so ganz besonders gefährlich sind, per Hubschrauber nach Karlsruhe gebracht und dort am nächsten Tag dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt. Als ich und die weiteren drei Verteidiger am 1. August beim Bundesgerichtshof waren und uns der Vorführungsbericht der Bundesanwaltschaft vorgelegt wurde, waren wir zunächst einigermaßen zuversichtlich, da man sich nicht vorstellen konnte, dass irgendein Richter dieses Staates hier einen Haftbefehl erlassen würde. Denn wir waren konfrontiert, zum einen mit der Anschuldigung einer einfachen, versuchten Brandstiftung, das heißt eine Brandstiftung, die keinen Schaden angerichtet hat, die zu keinem Zeitpunkt Leben gefährdet haben oder Personen gefährdet haben, und zum anderen einen äußerst waghalsigen Konstrukt der Bundesanwaltschaft. Dieses Konstrukt der Bundesanwaltschaft möchte ich Ihnen nun kurz einmal vortragen, auch wenn es vielleicht schon einigermaßen bekannt sein sollte. Das Konstrukt funktioniert so: Gegen meinen Mandanten und drei weitere Personen, also nicht die drei Personen, die auch festgenommen wurden, sondern eben drei andere Personen, wurde seit einiger Zeit ein Ermittlungsverfahren geführt. Dieses Ermittlungsverfahren beruhte allein darauf, dass man festgestellt haben will, dass diese vier Personen intellektuell, also wissenschaftlich und publizistisch tätig sind und sie intellektuell in der Lage seien, die als sehr hochwertig eingeschätzten Bekennerschreiben der MG zu verfassen. Diese vier Personen sollen sich mit ähnlichen Thematiken wie die der MG, also die auch in den Bekennerschreiben der MG thematisiert werden, beschäftigt haben, und sie sollen eben teilweise Schlagwörter und Phrasen verwendet haben, die auch sich in Bekennerschreiben der MG wiederfinden. Darüber hinaus sollen sie über Kontakte in die linke Szene verfügen. Und eben, das steht tatsächlich in einem Vorführungsbericht dann drinnen, sollen sie in der Lage sein, als wissenschaftliche Mitarbeiter Bibliotheken zu nutzen und insofern die Recherchemöglichkeiten haben, um diese Bekennerschreiben zu verfassen. Für meinen Mandanten kommt hinzu, dass ihm unterstellt wurde, dass er sich zweimal im Überwachungszeitraum, der ungefähr ein Dreivierteljahr zu diesem oder fast ein Jahr andauern sollte, mit einem der drei in Brandenburg festgenommenen Personen sich getroffen haben soll, zweimal jeweils ungefähr eine Stunde lang. Diese Treffen sollen konspirativ zustande gekommen sein. Unter konspirativ hat man sich vorzustellen, dass mein Mandant es dass er es nicht am Telefon kommuniziert haben soll, wann man sich wo trifft, sondern das Ganze übers Internet in einer mehr oder weniger verschlüsselten Form kommuniziert wurde. Und dass sich diese beiden Männer eben dort jeweils eine Stunde getroffen haben. Einmal sollen sie spazieren gegangen sein, höchst konspirativ dabei, dass sie sich umgesehen haben sollen mehrfach. Das zweite Mal sollen sie sich in einer Gaststätte getroffen haben. Das zweite Treffen, so hieß es in diesem Vorführungsbericht, da wurde versucht, das akustisch zu überwachen, was aber nicht gelungen ist. Also auch die Bundesanwaltschaft hat zu keinem Zeitpunkt behauptet, sie wüsste, was diese beiden Männer in diesen Treffen, während dieser Treffen besprochen haben. Aber es sei der einzige Rückschluss möglich, dass, wenn sich mein Mandant als intellektuelles Mitglied, sage ich mal, der MG mit einer Person trifft, die dann später einen Brandanschlag versucht, dass diese beiden Personen Anschläge der MG vorbereitet haben. So, das wurde dann auch noch ausgebaut. Also man hätte sich zwar am 19. April getroffen, aber da hätte man eben detailliert besprochen, was am 31. Juli stattfinden soll. Vollkommen der Fantasie der Bundesanwaltschaft geschuldet. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür. Wie gesagt, ich dachte zunächst, darauf könnte man keinen Haftbefehl stützen. Es gab dann auch während der Verhandlung vor dem Haftrichter dann noch, wurde besonders betont, dass eben so sehr auffällig sei, dass mein Mandant sich ja mit der Thematik Gentrification beschäftigt habe. Dies sei so außergewöhnlich und die MG habe dies eben auch getan, weswegen man darauf schließen müsse, dass nur mein Mandant solche Bekennerschreiben verfassen könne. Der Ermittlungsrichter hat diesen Haftbefehl gegen meinen Mandanten erlassen in diesem Moment und eben auch gegen die drei anderen Personen. Diese vier Personen wurden dann wieder mit Hubschrauber eben wegen dieser besonderen Gefährlichkeit als des Terrorismus beschuldigte Person nach Berlin gebracht und sie wurden dem unterzogen, was man als Person, die ein 129a mit einem 129a-Verdacht in Untersuchungshaft unterzogen wird. Das heißt, sie haben Sonderhaftbedingungen erlitten. Das ist im Einzelnen eben, dass sie 23 Stunden in Isolationshaft sitzen. Eine Stunde am Tag dürfen sie einen Hofgang machen, den aber nur mit sehr ausgewählten Personen. Sie haben bei den Verteidigergesprächen Trennscheiben. Zunächst war das auch bei den privaten Besuchen. Das wurde dann aufgelöst. Es gibt eine Verteidigerpostkontrolle, das heißt, es gibt keinerlei freie Kommunikation mit der Verteidigung. Es gibt das Verbot der Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen, was für Inhaftierte besonders treffend ist, denn es ist so, dass sie dann nicht an Sportveranstaltungen zum Beispiel teilnehmen dürfen oder keinen Umschluss haben dürfen etc. Das heißt tatsächlich 23 Stunden Isolation. Wir haben dann nach einigen Wochen endlich Akteneinsicht bekommen in die Ermittlungsakte. Das ist bis heute, sind das 29 Leitsordner, die mehr oder weniger gefüllt sind. Und als Verteidigerin befürchtet man ja dann doch bei einem solchen Vorwurf, möglicherweise steckt da doch mehr dahinter. Es kann doch nicht dabei geblieben sein, bei dem, was die Bundesanwaltschaft da vorgetragen wurde. Und wir haben in sehr großer Eile diese Akten durchgesehen, denn wir hatten einen Haftprüfungstermin in Aussicht gestellt bekommen. Als wir die Akte durchgesehen haben, mussten wir feststellen, dass die Vorwürfe, die die Bundesanwaltschaft erhoben hat, sich noch nicht einmal durch diese Ermittlungsakte decken lassen. So, sondern es war so, dass die Bundesanwaltschaft meiner Ansicht nach sehr bewusst übertrieben hat in dem, was sie vorgetragen hat, um hier einen Haftbefehl zu erlangen. Ich kann einige kleine Beispiele geben. Es war zum Beispiel so, dass in diesem Vorführungsbefehl ja behauptet wurde, es gebe Texte, die sich so sehr entsprechen, also Texte eines der Beschuldigten mit Bekennerschreiben der MG, die durch Phrasen und Wortwahl etc. so sehr identisch seien, dass man eigentlich von einer Autorenschaft ausgehen müsse. In der Ermittlungsakte wird dies auch behauptet, das soll auch sogar der Anlass des Ermittlungsverfahrens gewesen sein, dass man einen Text im Internet gefunden habe. Und wie üblich in diesen Verfahren wurde ein sogenanntes sprachwissenschaftliches Gutachten erstellt. Das heißt, man sieht dann eben nach, gibt es tatsächlich, kann man da rausschließen, dass es ein identischer Autor ist von beiden Schreiben. Abgesehen davon, dass man sagen kann, dass natürlich die Frage sehr groß ist, ob man dadurch irgendetwas beweisen könnte, sagt dieses sprachwissenschaftliche Gutachten, das der Bundesanwaltschaft natürlich vorlag zu dem Zeitpunkt, dass man eben nicht sagen könnte, dass hier ein identischer Autor vorgelegen habe. So, sondern man sagte non liquet, das heißt sowas, wir können es nicht entscheiden, es könnte ein Autor sein, aber auch nicht. So, ganz genauso ist es, dass meinem Mandanten eben ein konspiratives Treffen mit einer anderen Person unterstellt wurde. Das wurde auch behauptet, das sei ihm höchst konspirativ. Wenn man die Ermittlungsakte daraufhin durchsucht, dann findet man eine Passage, da soll mein Mandant sich eben mit einem letztlich einem guten alten Freund getroffen haben und verabredet haben. Dieses Treffen wollte man observieren. Und da das Ganze in der Universität stattfand, haben offenbar die Observationskräfte meinen Mandanten verloren während der Observation. Daraus macht die Bundesanwaltschaft dieses Treffen und dieses ganze Benehmen der Person sei so hochkonspirativ, dass man zwar nicht das beobachten konnte, aber es hätte dann sicherlich stattgefunden, aber eben hochkonspirativ. Ein weiterer Punkt war zum Beispiel, dass einer der Beschuldigten sollte einen Artikel veröffentlicht haben in einer Tageszeitung über einen missglückten Anschlag der RZ. Dieser Anschlag sei auch Thema gewesen in einem Bekennerschreiben der MG, weshalb man auch hier wieder auf eine Autorenschaft schloss. Verschwiegen hat die Bundesanwaltschaft insofern, dass dies ein Artikel war, der über eine Konferenz berichtet hat, in der einer der Redebeiträge auch zu diesem Anschlag in der RZ berichtet hat. So, und dieser Artikel handelt von diesem gesamten Kongress und davon, dass eben der, also auch dieser Anschlag dort thematisiert war. Also es gab gar keine Themensetzung durch den Verfasser dieses Artikels, weswegen das irgendwie auf eine Mitgliedschaft in der MG schließen soll, bleibt schleierhaft. Wir haben dann den natürlich gegen, also eine Haftprüfung beantragt und glücklicherweise hat sich der Ermittlungsrichter dann doch eines Besseren besonnen und kurz vor dem Haftprüfungstermin nach 10 Verhandlungen meinen Mandanten von der Untersuchungshaft verschont. Er musste eine Kaution zahlen und hat eine Meldeauflage, sodass er Berlin nur sporadisch verlassen darf und das muss er dann vorher anmelden, wenn er ins Ausland reist. Ich dachte zunächst, die Bundesanwaltschaft würde es dabei dann belassen und sich vielleicht auch darauf besinnen, noch anderes zu tun. Aber das war gefehlt. Die Bundesanwaltschaft hat sofort gegen diese Haftverschonung Beschwerde eingelegt. Und nun befinden wir uns in dem Verfahren, dass der dritte Senat des Bundesgerichtshofs darüber entscheiden muss, ob denn diese Haftverschonung Bestand haben kann und ob der Haftbefehl an sich Bestand haben kann. Wir haben sehr ausführlich dann hierzu Stellung genommen, natürlich dazu, dass hier kein dringender Tatverdacht vorliegt, aber auch dazu, dass selbst wenn man sagen würde, das, was der MG hier zugerechnet wird, wäre zutreffend, dann wäre das noch lange keine Strafbarkeit nach 129a. Und dazu, warum das so ist, ich denke, dazu wird Herr Gössner gleich noch etwas sagen. Es ist so, dass der Bundesgerichtshof Zeichen gegeben hat, dass er darüber tatsächlich nun auch befinden möchte. Also, dass er entscheiden möchte, ob denn diese Brandanschläge, die hier im Raum stehen, überhaupt den Paragraphen 129a erfüllen können. Das ist im Moment, soweit ist das Verfahren. Die drei anderen Inhaftierten haben alle Haftbeschwerde eingereicht. Ich hoffe sehr, dass auch sie in naher Zukunft freigelassen werden. Besonders an diesem Verfahren ist sicherlich die enorme Solidarität, die sofort entstanden ist nach der Inhaftierung der vier Personen. Und nicht zuletzt, dass es gerade aus Wissenschaftskreisen sehr zahlreiche Unterschriften und Aufrufe gab, die gesagt haben, das lassen wir uns nicht bieten, hier die kritische Wissenschaft derart zu kriminalisieren. Die Bundesanwaltschaft ist weiterhin bemüht, mit allen Mitteln meinen Mandanten wieder in die Untersuchungshaft zu bekommen und ihm, ich sage das mal so, etwas anzuhängen. Dazu ein kleines Beispiel. Mein Mandant war gerade 3 Tage auf freiem Fuß und da kam direkt wieder das Bundeskriminalamt und machte eine Hausdurchsuchung bei ihm. Hintergrund war, dass mein Mandant aus der Haft entlassen wurde und er von mir, die ich ihm eingereicht hatte, die er aber bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekommen hatte, Ermittlungsakten bekommen hatte. Das waren 2 Leitsordnern mit Ermittlungsakten, die er natürlich durchzuarbeiten hatte, damit wir darüber sprechen konnten. Diese Ermittlungsakten hatte er nun bei sich und steckte sie, beziehungsweise seine Mutter steckte sie in einen schwarzen Beutel. So, und dann ging er mit diesem schwarzen Beutel durch Berlin. Man feierte, dass er aus der Untersuchungshaft verschont wurde. Und es befanden sich eben diese beiden Leitsordner darin. Das wird wohl beobachtet worden sein. Und dann muss es ein Telefongespräch gegeben haben. Und mein Mandant wird natürlich weiterhin observiert und überwacht. Und in diesem Telefongespräch soll die Mutter meines Mandanten zu ihrem Sohn gesagt haben, wann treffen wir uns denn mal und wann sprechen wir denn über den Inhalt des schwarzen Beutels? So, das kann natürlich passieren, wenn man schon denkt, oh Gott, alles wird abgehört, dann spricht man möglicherweise eben auch so. Und das war Anlass genug, die Bundesanwaltschaft und das BKA dazu zu veranlassen, als dann mein Mandant das erste Mal wieder Besuch von seinen Eltern bekam, dort direkt eine Hausdurchsuchung zu veranstalten, um eben den Inhalt des schwarzen Beutels sicherzustellen. Das Ganze wurde dann auch noch rechtsstaatlich ungeheuerlich, weil man ihm sofort vermittelte, dass es sich dabei um Verteidigungsunterlagen handelt. Und wenn irgendetwas vor Hausdurchsuchungen und Durchsuchungen geschützt ist, dann sind das Verteidigungsunterlagen. Das störte aber die Bundesanwaltschaft und das BKA nicht, sondern man sah sich dann diese beiden Leitsordner Seite für Seite durch, sah, ob es da Unterstreichungen gab, Anmerkungen etc. Das BKA wurde mehrfach von mir und einem Kollegen angerufen und gesagt, also diese Unterlagen dürft ihr nun wirklich nicht ansehen. Bezeichnend dabei auch noch oder erschreckend vielleicht auch dabei, dass klar gewesen sein muss, dass 2 Stunden später mein Mandant und ich verabredet waren, um ein Verteidigungsgespräch zu führen. Wir müssen also davon ausgehen, dass auch ganz gezielt hier die Akten angesehen wurden, bevor wir uns unterhalten konnten und dass hier eben gesehen werden sollte, wie sich mein Mandant auf unser Treffen vorbereitet. Erschreckend deswegen auch, weil das Ganze natürlich auch psychisch nicht ganz einfach ist, wenn jemand gerade aus der Haft entlassen wird und denkt, nun hätte er erstmal etwas Ruhe, wieder zu Hause ist. Die beiden kleinen Kinder meines Mandanten waren auch zu Hause und direkt kommt das Bundeskriminalamt wieder und wieder ist eine Situation, der man hilflos ausgeliefert ist. Das ist etwas, was einen sehr erschreckt und eben auch ängstlich machen kann. Das ist insgesamt beim 129a so. Wir haben ja viele, viele Verfahren in den letzten Jahren erlebt, von denen wir sagen, es sind reine Überwachungsverfahren gewesen. Für die Betroffenen ist das aber eine sehr existenzielle Bedrohung. Das darf man nicht vergessen. Es bedroht Karrieren. Also mein Mandant hat zwar jetzt eine große Solidarität erfahren, er wird aber in Zukunft immer der Wissenschaftler sein, dem auch irgendwie anhängt, jedenfalls der Terrorismusverdacht anhängt. Es ist so, dass es Familien zerstört, natürlich Arbeitsplätze. Also es gibt andere Arbeitgeber als die meines Mandanten, die nicht solidarisch sind. Und eben persönliche Schicksale. Ja, sehr betreffen können. Es ist auch weiter so, dass man sagen muss, dass das, was wirklich erschreckend ist, ist, dass alleine eben die Beschäftigung und öffentliche Beschäftigung mit diesen kritischen Themen dazu geführt hat, dass hier ein Überwachungsapparat in Gang gesetzt wurde, der erschreckend ist. Also es wurde alles gemacht, was einem zur Verfügung steht. Das heißt, sämtliche Telefone würden überwacht, auch nicht nur die der Betroffenen selbst, sondern dann auch der Lebensgefährtinnen des weiteren Umfeldes. Die sämtliche Hauseingänge wurden mit einer Videokamera ausstaffiert und alle Personen, die ein- und ausgingen, wurden überprüft. Es wurden unzählige Observationsmaßnahmen gestartet, es wurden sogenannte stille SMS verschickt, das heißt, jede Stunde wurde das Handy aller Betroffenen geortet. Man wusste immer oder wollte immer wissen, wer sich wo wann befand. Briefe wurden teilweise kontrolliert etc. pp. All das ist, ja, ich muss jetzt zum Schluss kommen, sehr erschreckend. Ich denke, dass nun im Moment die politische Situation da ist und eben auch aufgrund dieser großen öffentlichen Aufmerksamkeit, dass man tatsächlich sagen kann, so wie die Praxis hier in diesem Land mit dem 129a ist, das kann man sich nicht gefallen lassen. Ich denke aber, es reicht nicht aus zu sagen, man muss hier den 129a einschränkend behandeln, sondern es kann nur darum gehen, den 129a und auch B insgesamt abzuschaffen. Dankeschön. Applaus